Ihr seid immer noch auf Radio X. Das war Klassik jetzt und es geht weiter mit
ABS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ABS Magazins. Aus dem Studio in Bockenheim sind für euch an den Mikrofonen der Torben und
der Andi.
Guten Tag. Moin, Andi. Wir wollen heute unserem Namen gerecht werden und uns 100%ig mit Arbeitsbildung und sozialen Fragen beziehungsweise womöglich sogar Kämpfen auseinandersetzen. Dabei geht es zunächst um die Geschehnisse in Frankfurt. Später gucken wir dann nochmal gemeinsam, was denn gerade in Frankreich los ist, um dann am Ende wieder nach Frankfurt zurückzukommen.
Alle mit F, die drei F sozusagen.
Genau.
FFF.
Ja. Und sogar immer Frank drin.
Ne? Ja. Ja.
Okay, aber wir bleiben zunächst mal in Frankfurt und richten unseren Fokus auf die Goethe-Universität. Dort hat sich eine Hochschulinitiative gegründet, die nicht weniger will, als die Organisation der Universität kräftig aufzumischen und im Idealfall grundlegend zu verändern. Diese Initiative nennt sich Unterbau und wir freuen uns heute, Janina und Matthias von der Initiative hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Ja, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie euch das vorstellt, die Universität so grundlegend mal aufzumischen und wie wir da im besten Fall hingelangen, würde mich interessieren, wen denn der Unterbau repräsentieren will. Wenn ich an Uni und Hochschule denke, dann habe ich bislang immer nur vom Mittelbau was gehört.
Ja, genau. Also erstmal ist da vielleicht zu sagen, wir wollen gar nicht so sehr repräsentativ sein, eben nicht wie die Gremien, wo einzelne Vertreter gewählt sind und eigentlich gar keine wirkliche Rückkopplung zur Basis besteht, sondern wir wollen eben die Leute von der Basis aktivieren, da anfangen, wo sich eben organisch Kämpfe entwickeln, wo es Probleme gibt und von der Basis dann teilweise auch in Gremien hineinwirken, aber auch breiter eben an der Uni wirken, dort auch Arbeits- und Hochschulkämpfe verbinden. Und genau, das ist eben das Wichtige, dass wir die Mitglieder aktiv halten wollen oder alle Leute sollen sich einbringen. Jeder ist gleichständig, jeder hat eine Stimme und es geht viel weniger um Repräsentation als in vielen anderen Gremien.
Okay, also erstmal Basisdemokratie als Stichwort, aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, es geht irgendwie um Arbeitskämpfe, aber auch um hochschulpolitische Fragen. Das heißt, welche Interessensgruppen oder welche Akteure sprecht ihr denn konkret an der Hochschule an?
Es ist natürlich, wie du es am Anfang gesagt hast, irgendwie man denkt an Hochschule vielleicht erstmal an den Mittelbau, wenn man da gerade studiert, vielleicht denkt man, naja, die Interessensgruppe der Studierende. Fakt ist, dass an der Universität ganz, ganz viele verschiedene Statusgruppen sich aufhalten, teilweise arbeiten, teilweise in Ausbildungsverhältnissen sind, wie zum Beispiel Studierende. Genau, und wir kommen, ich glaube, grob überschlagen auf 6 größere Statusgruppen, die wir in unserer Analyse als sozusagen in Anführungszeichen Arbeiter, Arbeiterinnen an der Hochschule sehen. Das sind natürlich ganz klassisch die Studierenden, darüber hinausgehend die Hilfskräften, die sich ja oft auch aus Studierenden zusammensetzen. Hier sieht man schon, dass sich die Statusgruppen teilweise auch überschneiden. Es gibt den klassischen Mittelbau, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, es gibt die administrativ-technischen Mitarbeitenden, ja, und die vielleicht momentan prekärs beschäftigte Gruppe sind die externen Dienstleistenden, die gerade an der Goethe-Universität sehr oft outgesourced sind, also Putzkräfte, Sicherheitspersonal, ja.
Das heißt, der Unterbau möchte für all diese Gruppierungen, die du eben genannt hast, eine Plattform bieten. Da fehlt natürlich eine Gruppierung, die ihr nicht genannt habt, das ist die Professorinnenbelegschaft. Die werden nicht angesprochen, bewusst ausgeklammert. Wie ist das?
Ja, die sind ein Stück weit schon ausgeklammert. Wir fokussieren uns tatsächlich auf diese anderen Gruppen, die eben für uns primär den Unterbau darstellen, die den Großteil oder viele Arbeiten leisten, auf die auch viele Arbeiten von Professorinnen, muss man leider sagen, abgewälzt werden. Also es ist eine starke Arbeitsabwälzung auch nach unten hin, was auch ein Fokus unserer Arbeit sein soll, das irgendwie aufzugreifen. Genau, gleichzeitig sind wir den Professorinnen nicht grundsätzlich feindlich gegenüber gesinnt. Also mit einzelnen Professorinnen gibt es auf jeden Fall Gespräche, können wir uns auch Kooperationen, gerade auch inhaltlicher Art, gut vorstellen. Aber es geht trotzdem darum, dass Professorinnen eben schon einen relativ starken Arbeitgeberstatus quasi haben, auch viele Befugnisrechte innerhalb ihres Lehrstuhls und wir, die deswegen eben erstmal schon ein Stück weit auch ausklammern wollen.
Über die Reaktion oder über das, was ihr bis jetzt damit auch schon erreichen konntet, also ob ihr dann tatsächlich auch alle Statusgruppen und so tatsächlich angesprochen habt, können wir gleich nochmal reden. Vorher würde mich noch interessieren, was ihr denn jetzt mit dem Unterbau eigentlich wollt. Also was sind die Ziele? Wo geht's eigentlich hin? Und warum ist es so wichtig, vielleicht jetzt gerade jetzt so eine Organisation gegründet zu haben?
Ich glaube, was man, um diese Frage zu beantworten, davor stellen muss, ist, sich zu vergegenwärtigen, dass der Unterbau ein langfristiges Projekt ist. Es ist auf eine Tiefenwirkung angelegt und das kommt eben auch aus einer ganz dezidierten Analyse, nämlich davon auszugehen, dass die Hochschule, gerade die Goethe-Universität, so wie sie zurzeit funktioniert, zunehmend ja zu einem Unternehmen wird, wenn sie nicht schon ein Unternehmen ist. Genau, und davon gehen wir grundsätzlich aus. Und deswegen hat sich für uns die Frage gestellt, naja, wie ist aus Sicht von Angestellten solch eines Unternehmens, ja, die Hochschule verändert sich, es wird mehr und mehr unternehmerisch, wie ist dem zu begegnen? Und da liegt natürlich ganz klassisch das Mittel einer Gewerkschaft auf der Hand, um eben ja dezidiert die Verhältnisse der Angestellten vertreten zu können.
Das heißt also, euch schwebt eine Gewerkschaftsgründung vor oder habt die schon gegründet?
Das ist tatsächlich ein relativ uneindeutiges Feld in Deutschland. Deutschland hat kein Gewerkschaftsrecht in dem Sinne. Das heißt, was eine Gewerkschaft darstellt, ist im Endeffekt die Tariffähigkeit, also ob sie fähig ist, Tarifverhandlungen führen zu können. Das ist definitiv ein mittelfristiges Ziel, das wir haben, tariffähig zu werden, um mit der Universität in Lohnkämpfe, Lohnforderungen zu treten.
Und die Kämpfe sehen dann so aus, dass mehr Lohn verlangt wird, bessere Arbeitsverhältnisse oder?
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Ziel, weil es natürlich, Frankfurt allein ist eine teure Stadt, aber generell sieht man natürlich, verschlechtern sich Arbeitsverhältnisse immer mehr, vor allem bei den Hilfskräften haben wir es schon gesehen in den letzten Streiks, die hatten seit 10 Jahren keine Lohnerhöhung mehr. Nach den Aktionen im letzten Jahr gab es dann immerhin jetzt eine Erhöhung um 1 Euro mal, was aber immer noch nicht mal ein Inflationsausgleich ist und das ist klar, ne, da kann man immer schlechter von leben, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht dabei stehen bleiben, jetzt irgendwie jeder Statusgruppe 1 Euro mehr Lohn einzuspielen, sondern es geht schon auch um eine breitere Organisierung und es geht auch darum, um die konkreten ökonomischen Kämpfe weiterzuspinnen in politische Kämpfe, auch eben stärker hochschulpolitische Kämpfe und ökonomische Kämpfe an der Uni zu verbinden, das heißt in den Gremien, wo ja eben viel an den Strukturen rumgedoktert wird oder viel bestimmt wird, die sind ziemlich losgekoppelt von den Arbeitsverhältnissen, die dann akut bestehen und wir wollen das eben stärker verbinden, weil das natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind und wir auch glauben, dass sich da eben sehr gute Synergieeffekte ergeben und sich irgendwie Studierende, die oft sehr politisch engagiert sind, viel inhaltlich machen, auch gut irgendwie ergänzen können mit den Angestellten, die eben dann auch ökonomische Druckpunkte klar machen können und ja, wenn irgendwie das Mensa-Personal streikt, dann gibt es eben kein Essen mehr. Das wirkt sich dann schon aus auf die ganze Uni.
Ich denke, der Hilfskräftestreik im letzten Jahr ist da ein gutes Beispiel, dass ökonomische und politische Kämpfe verbunden werden müssen. Denn was passiert ist, dass es ja Tarifverhandlungen gab, die dann aber von Seiten der Universität abgebrochen wurden. Und ich denke, wenn dort es eine größere Organisierung gegeben hätte, hätte politisch mehr Druck gemacht werden können, dass die Uni nicht in der Lage gewesen wäre, die Verhandlungen einfach abzubrechen.
Inwieweit verträgt sich denn das Gewerkschaftsmodell, was ihr jetzt euch vorschwebt, auch mit dem Ansatz des basisdemokratischen Arbeitens, was ihr vorhin genannt habt? Wenn ich an Gewerkschaften denke, dann denke ich ganz oft an hierarchisch strukturierte, oft männerdominierte Machtsymbole.
Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Das ist auch unsere Kritik eben teilweise an den DGB-Gewerkschaften, mit denen wir auf jeden Fall in Kontakt stehen, auch zusammenarbeiten. Aber dennoch, ja, haben wir ein anderes Konzept, ein breiteres politisches Konzept. Auch eben Genderfragen sind uns sehr wichtig. Dazu hatten wir schon zwei Veranstaltungen jetzt in den vergangenen Wochen auch. Das sind einfach Dinge, wo wir auch sagen würden in unserer Analyse, der DGB greift die nicht ausreichend auf. Und deswegen ist es gut, da einfach noch eine andere Basisgewerkschaft irgendwie vor Ort an der Uni zu haben, irgendwie da auch mehr einfach in den Strukturen vor Ort was zu machen. Und da braucht man erstmal keinen großen Funktionärsapparat, um das zu machen, wenn man irgendwie eher netzwerkartig Aufgaben verteilt und irgendwie nah am Geschehen irgendwie interagiert.
Okay. Da stellt sich jetzt von mir schon eine Reihe von Anschlussfragen, weil das studentische Milieu ja oft so ist, dass Studis auf die Stadt wechseln, sich irgendwie mal 2-3 Jahre engagieren und so eine Gewerkschaft ja dann schon dauerhaft angelegt sein muss. Habt ihr über solche Fragen, die sich dann vielleicht als Institution, wenn es dann einmal soweit ist, dann ja bremslig werden könnten? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Oder ist das erstmal so, wir gucken mal, was passiert?
Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den es zu reflektieren gilt. Und gleichzeitig ist zu bedenken, dass Studierende nur eine Statusgruppe darstellen. Andere Angestellte, zum Beispiel wissenschaftliche Mitarbeiter, sind sehr viel länger an der Universität beschäftigt. Übrigens ist dieser Effekt, dass Studierende öfter ihren Ort wechseln, auch ein Prozess, der durch die Bologna-Reform nochmal beschleunigt wurde. Vorher haben Studierende sehr viel länger an einer Hochschule ihre Studien verbracht. Aber es ist definitiv, wenn es darum geht, die Statusgruppe der Studierenden zu organisieren, ist dieser Punkt, der ja, dass sie vielleicht nicht sonderlich konstante Arbeit sich konstant einbinden lassen, definitiv mit zu berücksichtigen, auf jeden Fall.
Ja, kommen wir nochmal auf den Punkt der Resonanz, die ihr bislang erfahren habt, zu sprechen. Ihr habt schon andere Institutionen auch an der Universität angesprochen. Also es gibt ja auch die Möglichkeiten, Fachschaften aktiv zu sein, sich beim AStA zu engagieren oder eben bei Verdi oder der GEW oder so mitzumachen. Was habt ihr denn da bislang für eine Resonanz erfahren? Sehen die das eher kritisch und als eine Konkurrenz oder zeigen die sich auch solidarisch?
Also die meisten zeigen sich sehr interessiert und sehr solidarisch. Es kamen schon viele Vertreterinnen auch von anderen Gruppen zu unseren Veranstaltungen, zu unseren Infoabenden, die wir regelmäßig abhalten, um unser Konzept zu diskutieren und um eben auch zu schauen, wie man da zusammenarbeiten kann, wo es Schnittstellen gibt. Natürlich wollen wir nicht Arbeit, die schon gemacht wird. Es wird schon ganz viel tolle Arbeit gemacht, doppeln. Aber dennoch sehen wir uns einerseits ganz stark als Netzwerk, das einzelne Problemfelder und Gruppen auch verbinden kann, und da sprechen einige auf jeden Fall drauf an und haben da Lust, sich einzubringen. Wie gesagt, auch mit dem DGB gibt's immer Gespräche, auch Ideen für gemeinsame Veranstaltungen. Die sehen das tendenziell schon etwas mehr als Konkurrenz als andere Gruppen, aber das ist auf jeden Fall was wir eben auch ganz klar machen wollen, dass wir das nicht so sehen, weil es ist auf jeden Fall gut, wenn sich Angestellte in welcher Form auch immer möglichst stark organisieren an der Uni, und wenn das dann in 2 Organisationen passiert, die verschiedene Schwerpunkte haben und unterschiedliche Leute ansprechen, dann ist das trotzdem gut und dann kann man trotzdem zusammen kooperieren und für alle zusammen mehr eben rausschlagen am Ende.
Wie ist denn die Reaktion bislang von der Uni-Seite, von Unileitung? Ich könnte mir vorstellen, dass die dann daraufhin verweisen, dass sie ja auch gefangen sind in strukturellen Zwängen und sagen, ja, wir würden ja vielleicht gerne besser bezahlen, aber verweisen dann eben auf die Landes- oder Bundespolitik. Gibt es da solche Ausweichreaktionen, würde ich es jetzt mal nennen, oder vielleicht schon Anfeindungen?
Meiner persönlichen Einschätzung nach ist sich die Universität dieses Problems gar nicht so sonderlich bewusst. Ich kann da nur auf einen wunderbaren Beitrag von des Uni-TVs irgendwie verweisen, in dem der Pressesprecher der Universität nicht den Anschein gibt, als hätte er sich mit den Problematiken der Angestellten schon mal auseinandergesetzt. Und von daher ist deren Reaktion vielleicht zurzeit auch gar nicht so wichtig.
Und wie ist die Reaktion aus anderen Städten, aus anderen Studierendenschaften, jetzt nicht unbedingt in Frankfurt? Ich habe gesehen, ihr habt ja einige Pressemitteilungen schon rausgegeben, es wurde schon ein paar Zeitungen darüber berichtet. Gab es da irgendeine Form von Resonanz und Interesse?
Ja, da gibt's auch ziemlich viel Resonanz. Also da war ich selber auch erstaunt. Es kommen immer wieder Interviewanfragen jetzt auch von überregionalen Zeitungen. Irgendwie gestern gab's ein Interview mit der deutschlandweiten Zeitschrift für Professorinnen. Also da gibt's ein reges Interesse, auch von anderen Fachschaften. An anderen Unis gibt's auch Ideen, Hilfskraftinitiativen wieder zu gründen oder zu stärken oder Mittelbauinitiativen. Da fahren wir teilweise auch hin, stellen unser Konzept vor. Und sind da gerne im regen Austausch.
Und um vielleicht das nächste Thema anzusprechen, auch aus Frankreich haben wir Kontakt zu Gewerkschaften, die was Ähnliches machen. Ja, und international auch noch zu Gewerkschaften in Kanada und in New York, die ein gleiches Konzept fahren. Also das ja irgendwie vielleicht dann doch auf die Schlagfähigkeit dieses Konzepts irgendwie unter Beweis stellt.
Wie erfolgreich ist es euch denn bislang gelungen, tatsächlich alle Statusgruppen anzusprechen, oder ist es doch eher eine bislang studentische Bewegung oder Initiative?
Es ist natürlich immer wieder zu bedenken, dass, wie wir es da schon bei den Studierenden besprochen haben, so es gibt halt immer wieder ja spezifische Probleme für spezifische Statusgruppen, um zum Beispiel das Beispiel der Externen zu nehmen, die sind zu einer krassen Prekarisierung ausgesetzt, die arbeiten teilweise zu Unzeiten, ne, irgendwie Nachtschichten, Frühmorgenschichten, die haben Familien zu versorgen. Das ist viel, viel schwieriger, solche Statusgruppen zu organisieren, als zum Beispiel Studierende, die es sich doch ermöglichen können, irgendwie Zeit freizuschlagen. Es sind zurzeit 50 plus x Aktive in der Initiative organisiert, die Statusgruppen der Studierenden, Hilfskräften, wissenschaftlichen Mitarbeiter und technisches Personal und Promovierende abdecken.
Aber da sind jetzt noch nicht Mensa-Kräfte und Putzangestellte involviert, oder ist es auch so gar nicht vorgesehen, dass die dann zu den Veranstaltungen kommen, oder?
Doch, das ist auf jeden Fall vorgesehen und da gibt's auch viele Gespräche. Wie Matthias gesagt hat, es dauert teilweise ein bisschen länger oder ist auch ein bisschen schwieriger für die, vor allem an Abendveranstaltungen teilzunehmen, wenn irgendwie die Schicht um 6 Uhr morgens beginnt und man abends noch die Kinder ins Bett bringen muss. Aber da gibt's auf jeden Fall verschiedene Gespräche und auch Interesse, sich zu beteiligen. Eine Person vom Sicherheitspersonal war auch schon bei unserer Vollversammlung und beim Streik der Hilfskräfte letztes Jahr gab's auch einen Solidarisierungsbrief, wo irgendwie 30 bis 40 Mitarbeitende von Pforten, Sicherheitspersonal, Mensakräften ihre Unterstützung signalisiert haben. Also ich glaube, auch die haben da auf jeden Fall Interesse, aber da bedarf es natürlich auch irgendwie längere Gespräche, auch des Abbauens von Ängsten, weil natürlich kann es auch zu brenzlichen Situationen führen oder irgendwie kann es auch problematisch sein, nach außen zuzugeben, dass man in der Gewerkschaft ist, auch wenn das natürlich ein Recht eines jeden Angestellten ist.
Mhm. Ja, das ist ein oft gehörtes Problem von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Zum Schluss wollte ich euch nochmal fragen, was denn jetzt für die kommende Zeit geplant ist. Wie werdet ihr euch präsentieren in der Öffentlichkeit? Sind Veranstaltungen geplant? Und auf dem Weg zur Gewerkschaft konkret, gibt es da dann irgendwie ein Organisationstreffen, sozusagen Gründungstreffen, oder ist das schon passiert? Könnt ihr dazu noch ein paar Infos geben?
Ja, also dieses Semester gibt es schon verschiedene Veranstaltungen. Wir hatten jetzt schon 4 größere Vorträge. Dann Infoabende gibt es regelmäßig eigentlich jeden Monat einmal, wo wir unser Konzept vorstellen, wo wir neue Leute kennenlernen wollen und von deren konkreten Probleme erfahren wollen und dann auch schauen, wie man die verbinden kann, wie man die in Kämpfe umführen kann. Das läuft jetzt noch weiter bis zum Ende des Semesters. Es ist auch die Überlegung, sich ins Unisommerfest einzubringen. Und dann auch über den Sommer wollen wir eben nicht alles brach liegen lassen, sondern mit einer Workshop-Reihe irgendwie Präsenz halten, da irgendwie weiterhin niedrigschwelliges Angebot geben. Und im Wintersemester streben wir dann tatsächlich die Gründung der Gewerkschaft an, was dann wiederum mit verschiedenen Veranstaltungen inhaltlicher und vernetzungsartiger Art verbunden sein wird. Aber da sind wir natürlich auch noch in der Planung.
Ja, das klingt sehr interessant und vielversprechend. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vom ABS-Magazin da auch auf der einen oder anderen Veranstaltung nochmal vorbeischauen werden und es vielleicht weitere Gespräche hier gibt. Das waren Matthias und Janina von der Hochschulinitiative Unterbau. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin und Bevor wir unseren Blick, wie schon angekündigt, Richtung Frankreich richten, wollen wir jetzt nochmal kurz Musik hören. Und zwar von einer Band, die da heißt Sauna Youth. Die haben am Wochenende auf dem Auffest gespielt. Das hat mich überzeugt. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin und an den Reglern für euch der Andi.
Genau, der Andi, das bin ich übrigens. Genau. Ich werde heute wahrscheinlich nicht so viel so sagen, weil ich hier so ein bisschen die Regler hoch und runter schieben muss. Aber ja, wir kommen jetzt zum nächsten Thema.
Genau, ich werde einfach mal weiterhin drauf losquasseln. Wir bleiben beim Thema Gewerkschaften und natürlich beim Thema damit verbunden Arbeitskampf. Wie so ein Arbeitskampf aussehen kann, das zeigen uns einmal mehr die Bilder und Berichte der vergangenen Wochen aus Frankreich. Die geplante Arbeitsmarktreform der Regierung sorgt für reichlich Zündstoff. Doch worum geht es eigentlich bei den Protesten? Sind das noch normale Auseinandersetzungen, wie sie in Frankreich nun mal üblich sind? Oder geht es hier bereits um weit mehr als nur um eine Arbeitsmarktreform? Wir begrüßen dafür bei uns im Studio Daniel Licher, Mitglied des Landesvorstands der Partei Die Linken in Hessen und Europaexpertin mit Schwerpunkt auf Frankreich. Hallo Daniel.
Hallo, freut mich sehr.
Ja, uns auch. Du warst in den letzten Wochen öfters in Frankreich und konntest dir so wahrscheinlich auch ein Bild ganz gut vor Ort von den Geschehnissen machen. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz zusammenfassen, was die Proteste eigentlich ausgelöst hat und worum es da jetzt geht?
Ja, ausgelöst hat die Proteste die sogenannte Loi El Khomri, benannt nach der Ministerin, in der unter anderem die 35-Stunden-Woche, tarifliche und Kündigungsschutzregelungen aufgehoben werden, sogenannte Flexibilisierungsmaßnahmen des Arbeitsmarkts, also Kürzung von Arbeitnehmerinnenrechten und von Möglichkeit betrieblicher Mitbestimmung. Das Erstaunliche war, dass es die Regierung sich überhaupt nicht klar gemacht hatte, dass dieses Gesetz kontrovers werden würde, sondern man hat das so in einer Pause durchschieben wollen, deswegen ein beschleunigtes Verfahren gemacht. Das hat nicht ganz geklappt, sondern innerhalb von wenigen Tagen hatte man 100.000 Unterschriften dagegen gesammelt. Das ist die am meisten unterschriebene Petition, die es je in Frankreich gab. Es hat keine 2 Wochen gebraucht bis zu 1 Million Unterschriften. Das war also schon im Februar deutlich die Ablehnung. Die Regierung hat nicht etwa darauf reagiert, sondern hat versucht, die Gewerkschaften zu einer Zustimmung zu bringen. Das schien anfangs relativ erfolgreich, mit Ausnahme der CGT, die von Anfang an gesagt hat, dass sie dem in der Form nicht zustimmen würde, und führte zu den ersten Protesten, die dann endgültig mit dem Start von Nuit Debout am 31. März ausgelöst wurden, wonach reguläre Plätze in Städten besetzt wurden, ein bisschen wie Occupy, allerdings von Anfang an deutlich politischer. Denn was man gleich gemerkt hat, ist, den Leuten geht's nicht nur um dieses Gesetz, sondern dieses Gesetz ist der Höhepunkt, nachdem der Präsident im Monat zuvor eine Verfassungsverschärfung versucht hatte, die unter anderem den Nationalitätenentzug bei terroristischem oder staatsgefährdendem Verhalten vorsah und der auch sonst polizeistaatliche Befugnisse in die Verfassung geschrieben hätte.
Das ist schon ein sehr interessanter Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es durchaus 2 unterschiedliche Akteure, die da für die Protestaktion sorgen. Auf der einen Seite haben wir die vor allem die Gewerkschaft CGT, die du genannt hattest, die ganz gut darin ist, Leute auf die Straße zu bringen und zu mobilisieren. Auf der anderen Seite haben wir diese eher zivilgesellschaftliche Bewegung. Kann man hier auch schon davon sprechen, dass diese Organisationen zwei unterschiedliche Ziele verfolgen, ziehen die an einem selben Strang? Wie sind solche Proteste verallgemeinbar oder gibt es da durchaus auch Differenzen zwischen den unterschiedlichen Akteuren, die da zusammenkommen?
Ja, es gibt deutliche Differenzen, sind gerade bezogen darauf, was die Ziele sind. Die Ziele der zivilgesellschaftlichen Akteure, insbesondere von den radikalen linken Flügel, der vorhanden ist, ist tatsächlich die Neuordnung der Gesellschaft und eine neue Republik, die sechste Republik, auszurufen, für die tatsächliche Freiheitsrechte garantiert. Die CGT hat nach verlorenen oder wenig erfolgreichen Arbeitskämpfen in den vergangenen Jahren ganz klar das Ziel, ihr Profil zu schärfen und sich als stärkste Gewerkschaft in Frankreich zu behaupten, also als größte Dachverbandsgewerkschaft und selbstverständlich das derzeitige Arbeitsrecht in keinem Fall verschlechtern zu lassen. Damit sind das sehr unterschiedliche Akteure. Trotzdem ist es gelungen, einen Aktionskonsens zu haben, insoweit als dass es auch ranghohe Funktionäre der Gewerkschaften teilnehmen an den Protesten und es ist eine Vernetzung gibt, eine Verwebung zwischen den etablierten Strukturen, die gegen das Gesetz mobilisieren und dem spontanen gesellschaftlichen Engagement, das durchaus weitergehend ist.
Mhm. Wie sieht denn da die Reaktion auch wiederum von staatlicher Seite aus? Es werden immer wieder Bilder jetzt transportiert, wo man schon sehr verheerende Polizeigewalt sieht, ich denke mal, das kann man so nennen, aber trifft es das oder gibt es da auch Gespräche konstruktiver Art oder ist das alles auf einer sehr dekonstruktiven Art geführt?
Es ist ganz klar eine Eskalationsstufe erreicht, seitdem der Präsident dieses Arbeitsgesetz qua Dekret in Kraft setzen will, also gegebenenfalls auch ohne Zustimmung des Parlaments. Damit hat die Eskalation auf der Straße eine andere Bedeutung gehabt und hat sich natürlich verstärkt. Gleichzeitig sind jetzt zum 1. Mai beispielsweise viele Plätze geräumt worden. Die Räumungen der friedlichen Demonstranten wurden allerdings von den CRS, das wäre vielleicht so, wie wenn man in Deutschland irgendwas zwischen GSG 9 und
Bundespolizei oder sowas.
Ja,
oder den normalen Polizisten, ja.
Also schon nicht der normale Polizist von um die Ecke, sondern die kasernierten Einheiten. Bei den Protesten den Leute verletzt wurden. Jemand ist erblindet, jemand ist im Koma. Also massive auch Folgen der Gewalt sichtbar geworden sind, haben sich natürlich die Proteste radikalisiert, zumindest ein Teil davon, und in einer Art Gegenwehr gegen diese diese Gewaltbilder, die eigentlich mehr erinnern an das, was man von despotischen Regimen kennt, ähnlich vielleicht Erdogan oder Putin. Diese Bilder da haben dazu beigetragen, dass sich die Leute wehren und einige Polizeiwachen entglast wurden. Man muss aber sagen, es gibt deutlich mehr Unterstützung in der Bevölkerung, die sagen, die Regierung ist schuld an dieser Eskalation, weil sie den Dialog im Vorfeld nicht gesucht hat, weil sie im Vorfeld den Gewerkschaften keine Mitsprache gewährt hat und weil sie die Proteste nicht ernst genommen hat, sondern auf die Proteste nur durch Repression geantwortet hat. Man muss daran erinnern, dass immer noch der Ausnahmezustand herrscht und das auch die gesamte, den gesamten Sommer über beibehalten werden soll.
Ich möchte nochmal auf diese Polizeirepression nochmal zurückkommen, die ja doch durch die Bilder nochmal, also erstmal auch da nochmal erstmal auch einen Beweis hat, dass die überhaupt so existiert in dieser exzessiven Form. Lässt sich dadurch die Bewegung einschüchtern? Kannst du das irgendwie einschätzen, wie sich da die Bewegung da verhält gegen dem gegenüber?
Allgemein kann man sagen, dass in Frankreich soziale Kämpfe etwas temperamentvoller ausgefochten werden als in Deutschland und insoweit keine besondere Gefahr besteht, dass sich die Demonstrierenden und die Protestierenden davon einschüchtern lassen. Was bewirkt wurde, ist, dass es einen Teil gibt, der eventuell als anarchistisch, kommunistisch bezeichnet werden könnte, im Zusammenhang im entfernten Spektrum des Comité Invisibles, das ja für Schlagzeilen vor einigen Jahren gesorgt hat mit ihrem Manifest, die tatsächlich sprechen von dem Aufstand, der zur Revolution führen wird. Das heißt, das Wort Revolution, Volkserhebung ist inzwischen bei den radikaleren Protestierenden in aller Munde.
Das heißt also, es geht mittlerweile um mehr als nur um eine Arbeitsmarktreform.
Ja, es geht zumindest um die Fortführung der Präsidentschaft von Hollande, wenn nicht sogar um die Fortführung der neoliberalen Politik in Frankreich und in Europa.
Genau, da würde dann gleich eine Frage Anschluss anknüpfen. Wie positioniert sich denn die rechtspopulistische Fraktion dazu mit dem Front National, die sich ja auch auf die Fahnen schreiben, eine sozialdemokratischere Politik zu betreiben, als es die sozialistische Partei von Hollande tut, indem sie eben auch fordern, den Mindestlohn anzuheben und teilweise Banken zu verstaatlichen und so fort. Also spielt denn das nicht auch ein bisschen in die Hände, überspitzt gesagt?
Glücklicherweise nicht. Der Vorteil des Front National ist im Gegenteil sogar abgeschmolzen, da sie zwar gegen diese Arbeitsmarktreform sind, gleichzeitig sich aber nicht für die Proteste ausgesprochen haben. Das hat in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass ihre Umfragewerte gesunken sind und ihre Aufforderung dazu, die Nuit debout sogar zu verbieten, ist auch in der Öffentlichkeit nicht gut angekommen. Die öffentliche Unterstützung liegt bei ungefähr 80% für diese Bewegung in aktuellen Umfragen. Der Front National hat von seinem Spitzenwert von 34% in 5 Prozentpunkte verloren. Und damit muss man sagen, besteht endlich wieder die Hoffnung, dass nicht Rechtspopulisten von krisenhaften Ereignissen profitieren, sondern Menschen, die tatsächlich für Menschen Politik machen wollen.
Im Zuge der Proteste gab es ja auch Blockaden und auch verschiedene Straßensperren, unter anderem auch Ölraffinerien wurden ja blockiert. Da kam es auch zeitweise zu Engpässen in Frankreich wohl nicht, so wie ich das verstanden habe. Kannst du da nochmal so ein bisschen was ausführen, wie sich das wirklich auf die Zivilgesellschaft ausgewirkt hat, diese Blockaden?
Für französische Verhältnisse, wenn man es mit historischen Streiktagen vergleicht, gab es schon deutlich schlimmere Auswirkungen und damit wird es halt in den Medien verglichen. Es ist nicht so, dass man gar kein Benzin mehr bekommt und dass kein Zug fährt. Es ist natürlich so, dass die Züge unpünktlich fahren und ausfallen. Es ist natürlich so, dass man nicht überall Benzin bekommt. Es ist natürlich so, dass vieles eingeschränkt ist, aber das führt eher zu einer Solidarisierung mit den Streikenden und einer historisch schon einmal so gewesenen Situation. Der Vergleich zum Mai 68 liegt nahe. Die Bevölkerung ist überdrüssig einer Regierung, die nicht ihre Politik macht und die Bevölkerung ist überdrüssig dem Neoliberalismus entgegen und die prekarisierten Akademiker, Studierenden, Schüler solidarisieren sich mit den Gewerkschaften, mit den Arbeiterinnen, mit dem Proletariat. Das ist natürlich eine auch für die Regierung sehr bedrohliche Allianz.
Mhm. Ich möchte jetzt nochmal zum Schluss unseres Interviews den Schritt rüber nach Deutschland wagen. Da du ja beide Seiten jetzt ganz gut wahrscheinlich kennst, in der medialen Berichterstattung hier in Deutschland schwenkt das so meines Erachtens immer zwischen, ja, das hast du ja eben auch schon gesagt, das ist normal, wenn man sich historische Vergleiche anguckt, es ist einfach ein anderes Temperament, ein anderer revolutionärer Geist, könnte man fast schon meinen. Auf der anderen Seite ist jetzt so ein bisschen die Panikmache, da greifen randalierende Gruppen das Staatsmonopol an und das Ganze vor dem Hintergrund, dass jetzt die EM bald stattfindet, ist natürlich so, wie weit geht das noch, wie weit sollen diese Proteste laufen? Was kannst du darüber sagen, inwieweit ist diese Berichterstattung, zielt manchmal komplett am Thema vorbei oder hat ihre Berechtigung?
Die Berichterstattung ist äußerst einseitig insoweit, als dass man sagen muss, ist die Europameisterschaft im Fußball ist vielleicht ein unterhaltsames Spektakel, aber die Zukunft von Millionen und Abermillionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist doch etwas bedeutender, als wie gut das Unterhaltungsprogramm diesen Sommer wird. Die Demonstrierenden, die Aktivistinnen sind nicht gewalttätig gegen Menschen, sondern sind, wenn gewalttätig, gegen Gegenstände oder da bestreiken Dinge. Nun, das sind demokratische Grundrechte, die Leuten abzusprechen, damit man ein besseres Fußballvergnügen hat, ist unsinnig.
Inwieweit besteht denn die Gefahr, dass die EM jetzt aber auch dafür sorgt, dass wieder in Frankreich der Diskurs eher dahin geht, dass man eine nationale Einheit, eine nationale Harmonie präsentieren muss, da das Image große Schaden jetzt haben könnte, das französische Image im Ausland. Inwieweit ist das auch eine Gefahr für die Proteste? Oder ist es nicht auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit, sozusagen nochmal viel mehr Öffentlichkeit zu haben, um ja öffentlichkeitswirksame Aktionen durchzuführen?
Es ist eine Chance wegen der Öffentlichkeit. Die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass es leichter wird, europäische Repressionskräfte zusammenzuziehen. Ich erinnere da an Heiligendamm, wo einfach aus ganz Europa die gewaltbereitesten Polizeieinheiten zusammengezogen wurden, um Protest zu brechen. Das ist eine Gefahr, der wir entgegensehen, vor allem für den Aktionstag am 14., der nun kommen wird, an dem wir auch sehen werden, wie weit die Regierung bereit ist, noch mehr eine demokratisch-rechtsstaatliche Verfahrensweise zu verlassen und noch mehr zu offen terroristischen Maßnahmen gegen die Bevölkerung greifen möchte.
Was ist denn konkret an diesem Aktionstag geplant?
Konkret ist dieser Aktionstag bestehend aus einer Großdemonstration in Paris, wo versucht werden wird, mehrere Millionen Menschen hinzumobilisieren, einem Generalstreik, bei dem nach Möglichkeit alle Verkehrsmittel und Infrastrukturen, die nicht lebensnotwendig sind, blockiert werden. Denn ein Hinweis vielleicht, weil das in Deutschland nicht drüber kommt. Alles Lebensnotwendige wird natürlich nicht bestreikt und es ist nicht so, dass es keine Feuerwehr oder sowas gäbe, sondern es ist nur so, dass alle Komforteinrichtungen bestreikt werden. Das ist da schon ein Unterschied. Und der Aktionstag, da fahren auch von Frankfurt aus Busse für diejenigen, die interessiert sind. Das findet man online und auf Facebook relativ problemlos.
Kannst du da vielleicht doch nochmal ein paar Seiten nennen oder Informationen, wie die Leute dann da rankommen? Einfach auf Nuidibo Frankfurt oder sowas?
Es besteht die Möglichkeit, Nuidibo Frankfurt oder Nuidibo Deutschland bei Facebook zu suchen, sowohl die Gruppen, sowohl die Facebook-Gruppe als auch die Like-Seiten sind aktuell. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auf der Seite nuidibo.fr sich direkt mit in einem Chat für die mit den Organisatoren auch aus Frankreich auszutauschen, falls man selber irgendwie noch konkretere Fragen hat, die nicht einfach zu beantworten sind.
Ja, vielen Dank, Danielle, für deine umfassenden Berichterstattungen und auch Hintergrundinformationen, die so wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns vielleicht auch noch nicht gehört haben. Vielen Dank dafür. Ihr hört immer noch das ABS-Magazin und wir widmen uns gleich zum Abschluss unserer Sendung nochmal mit einem Thema aus Frankfurt für euch. Aber jetzt gibt's erstmal wieder Musik.
Ihr hört immer noch Sauna Youth, die letzten Samstag in der Au auf dem Aufest, die 33 Jahre alt geworden ist, gespielt haben. Und wir sind hier immer noch beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. So nennt sich das Magazin, was jeden Mittwoch hier auf Radio X 91.8 zu hören ist. Und wir machen jetzt weiter mit der Tagtanzdemo. Früher gab es mal die Nachttanzdemo, jetzt gibt es wohl die Tagtanzdemo. Ich habe jetzt zwei Studiogäste bei mir hier im Studio und zwar einmal den Paul und den Jan. Stellt euch schon mal kurz vor.
Hallo.
Hallo.
Genau, und ja, was ist denn eigentlich die Tagtanzdemo?
Die Tagtanzdemo ist eigentlich der Versuch von kulturellen Gruppen, die sonst den öffentlichen Raum nicht nutzen können, die letztendlich überall auf Restriktionen oder auf Probleme im Ordnungsamt, Polizei, Ordnungsbehörden stoßen, auch öfters geräumt worden sind in der Vergangenheit oder erst gar keine Berechtigung bekommen, diesen öffentlichen Raum zu nutzen in Form von einer Demonstration und darauf hinzuweisen, dass auch uns dieser öffentliche Raum gehört, dass wir ihn auch nutzen dürfen.
Und was ist das Motto dieser Demo?
Tanzbares Leben für alle.
Tanzbares Leben für alle, okay. Und das heißt, ihr startet wo genau? Wann geht es dann da genau los?
15 Uhr Rathenauplatz geht's los, also hinten an der Hauptwache beim Hugendubel. Dort sammeln sich dann die Soundsysteme und dann geht es nach einer Stunde, 16 Uhr, 16.30 geht's dann los, einmal dicht um die Zeile herum, um dann letztendlich später wieder am Rathenauplatz zu enden. Und es gibt auch Redepunkte, sind drei Redepunkte eingeplant. Das heißt, wir haben lauter tanzbare Redebeiträge. Das heißt, wir haben unsere Reden von einzelnen Kulturgruppen wurden mit Musik untermalt und mit elektronischen Beats, weil das Ziel ist letztendlich, alles tanzbar zu haben.
Und sind in dieser Initiative oder in dieser Gruppe, Vorbereitungsgruppe, sind ja mehrere Initiativen und Gruppierungen, die da mitwirken. Und kannst du vielleicht da so ein bisschen drüber erzählen, wie das überhaupt entstanden ist? Das gibt's ja wohl jetzt auch schon mehrere Jahre.
Wir machen dieses Jahr zum dritten Mal. Und beim ersten Mal waren 5 Gruppen dabei. Das waren Headshop, das waren 2, 3 kulturelle Gruppen und das war ein, ja kann man sagen, die machen Kinderarbeit, viele an Schulen, ein Verein war dabei gewesen. Und beim zweiten Mal waren wir schon, ich glaube, 7 oder 8 Wegen. Und jetzt sind wir, glaube ich, ja, so ein bisschen diffus im Sinne von Gruppen haben Probleme oder andere Gruppen machen vielleicht mit. Das heißt, sind momentan so 12 bis 14 Soundsysteme wahrscheinlich und alle von anderen Gruppen betrieben. Die viele machen im Partybereich, im elektronischen Musikbereich, aber auch im kulturellen Bereich, wie jetzt zum Beispiel Six-Initiative, Straßeninitiative, aber auch ja, im weiteren Sinne auch für Schulen oder im gesellschaftlichen Bereich, mache auch mit wie Playground zum Beispiel. Und ein spannender Misch auf jeden Fall. Alles relativ junge Gruppen oder auch ältere Gruppen. Es vereint sich wirklich auch Leute, die schon seit 20 Jahren im kulturellen Bereich aktiv sind oder auch Gruppen, die sich erst seit einem Jahr gegründet haben. Und schon ein spannendes Spektrum.
Also es geht los von Kinderprogrammen bis über elektronische Musik, wo DJs auflegen und also vielfältig sozusagen von jung bis alt, also von 0 bis 99 oder über drüber sind alle damit eingeladen.
Bis 104 wird mitgeschoben.
Ja, genau. Und jetzt sag doch nochmal ganz kurz, du hast jetzt so ein paar Gruppen jetzt genannt, da war jetzt einmal Koblenzer Straßenfest-Initiative und
Playground. Wenn ich es aufzählen würde, es wäre halt schlecht Wetter aus Darmstadt, Traumfängerkombinat, dann Kauderwelsch, Six e.V., Playground, dann sind Einspersonen wie Dirk und Kati, die machen, glaube ich, Freiraumgestampf für das Fahrzeug, dann haben wir Psych Bubblewagen haben wir am Start, also mit Luftballons und Psytrance. Dann haben wir, oh, was war denn alles, einfach hören ist dabei, schöne Töne ist dabei. Ist eigentlich spannend, wie vielfältig eigentlich das ist, dieses ganze Ökosystem an kulturell aktiven Gruppen hier im Rhein-Main-Gebiet, also ist hauptsächlich Frankfurt, aber Darmstadt fängt jetzt, also vorhin schlecht Wetter macht damit. Und ich hoffe, ich habe meisten der Gruppen jetzt aufgezählt. Wenn mir euch einfallen, dann werde ich es auch noch erwähnen im Laufe.
Da sind ja auch einige.
Ja, schon.
Ja, und das Motto ist ja tanzbare Demo. Geht es jetzt darum, den oder tanzbares Leben für alle, genauso. Geht es sich darum, den öffentlichen Raum tanzbar anzueignen? Geht es darum, sich für ein soziales Zentrum, was ja ganz oft die Forderung ist, einzusetzen? Oder geht es einfach nur darum, einfach mal an einem Samstagnachmittag die Öffentlichkeit in Anführungszeichen darauf hinzuweisen, dass man auch anders den Samstagnachmittag verbringen kann?
Nee, das denke ich jetzt eher nicht. Also bei den ersten Aussagen warst du, glaube ich, eher im richtigeren Bereich. Es geht um eine Aneignung des öffentlichen Raums mit kulturellen Mitteln und tanzend in dem Moment, weil alle anderen Formen des der Aneignung irgendwie immer wieder zu größeren Repressionen geführt haben. Und was will mal die Polizei machen, wenn da Leute tanzen? Das ist erstmal der erste Gedanke, einfach, das ist eine Strategie zu tanzen. Ich würde gerne noch den Bogen spannen über den öffentlichen Raum, also von Frankreich aus zurück. Ich war vor einem Monat ungefähr auf einem internationalen Vernetzungstreffen von Nuit Debout und da hat man gemerkt, alle Gruppen, die aus ganz Europa angereist kamen, hatten dieses Thema öffentlichen Raum sehr prekär dabei. Also dass irgendwie in größeren Städten öffentliche Plätze privatisiert werden und danach einfach nicht mehr jeder willkommen ist, nur noch wenn er gewisses Geld da lässt und was ausgibt, ja, und dagegen anzugehen,
das ist wichtig. Du siehst da auch Zusammenhänge, die sich vielleicht europaweit, wenn nicht sogar irgendwie global, immer nach demselben Prinzip laufen. Wird das denn auch auf der Demo thematisiert werden oder geht es da konkret jetzt erstmal nur um den öffentlichen Raum in Frankfurt?
Also es ist so, dass wir gesagt haben, dass wir ein Hauptthema für die Gesamtdemo haben, also öffentlichen Raum und die Thematik rundherum, aber dass alle Gruppen, die mitmachen können, ihre eigenen Thematiken in irgendeiner Form darstellen, den Leuten, wie auch immer, dass sie davon mitbekommen, was ihre eigenen Interessen sind, ihre eigenen Schwerpunkte. Und von daher wird es wahrscheinlich sehr vielfältig werden, weil wir haben jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, was die ganzen verschiedenen Thematiken sein werden, die die einzelnen Gruppen jetzt haben. Aber eigentlich ist es so, dass eigentlich alle Gruppen ihre eigene Thematik mit reinbringen.
Also wir haben schon einige, die was sagen wollen. Wir müssen halt gucken, dass wir alles unterbringen können. Ich denke, das wird durchaus hier und da mal angeschnitten.
Also im Endeffekt ist es schon so eine Art von Vernetzung, ne? Also von Vernetzung von verschiedenen Themen, die da aufeinandertreffen und auch eine Vernetzung von den Menschen an sich, die dann dort im Endeffekt zusammenkommen.
Das ist halt ein Schwerpunkt, die Vernetzung der Gruppen auch. Weil man halt merkt, wir müssen uns vernetzen. Vor allen Dingen über die Unterschiedlichkeit werden wir eigentlich stark. Die Vielfalt gibt uns eigentlich echt Kraft. Und es ist halt spannend, also diese Vernetzungsprozesse auch zu spüren, wie sich das Kollektiv immer mehr findet. Wir sind eigentlich eine sehr stabile Gruppe, wo wir sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen. Sind wir trotzdem alle, haben eine generelle Stoßrichtung, eine generelle Einstellung oder Gefühl, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend daran.
Was mich jetzt nochmal interessiert, das hattest du noch gar nicht erwähnt, oder ihr, wie lange gibt es denn jetzt schon? In welchem Jahr sind wir denn schon Tanzbares Leben für alle oder Tagtanzthema, weißt du das?
Ja, Nummer 3 hat er ja gesagt.
Nummer 3, also okay, dann habe ich es irgendwie wahrscheinlich überblendet sozusagen. Und das heißt, jetzt im dritten Jahr in Folge sozusagen gibt es jetzt die Tagtanz-Demo. Mhm. Und wie lang soll das denn an dem Tag, dann den eigentlichen Tag jetzt dann gehen?
Von 15 Uhr bis 22 Uhr, also so 8 Uhr peilen wir an, Rathenauplatz zu erreichen, um dort letztendlich 2 Stunden auf dem Rathenauplatz nochmal auch Kundgebung zu halten, aber auch Musikbeiträge mit Reden. Und am Ende gibt's nochmal eine Band, die auch politisch ist. Dann noch 2 Stunden von 8 bis 10 auf Rathenauplatz. Und dann gibt's eine Mahnwache, die dann allen Verbliebenen, also wo die dann ist, mitgeteilt wird, um letztendlich Leute, die letztendlich jetzt noch nicht heimgehen wollen oder die letztendlich die Gemeinschaft noch nicht verlassen wollen, die Möglichkeit geben, nochmal ausklingen zu lassen. Aber auch natürlich in dieser Mahnwache wird es auch politische Inhalte geben, Reden, Informationen werden verbreitet werden. Genau, um auch nochmal auf die Thematik hinzuweisen, öffentlicher Raum und was mit ihm passiert, welche Dynamiken, welche Entwicklungen er unterworfen ist.
Da habt ihr ja wahrscheinlich in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten viel an Organisatorisches geleistet. Und
das ist eigentlich das Tolle. Es geht ja darum, dass man Kollektive erschafft, dass man Selbstorganisation ermöglicht. Sprich, dass es nicht mehr Einzelne gibt, die jetzt die Federführung in der Hand haben oder die ganze Arbeit leisten, sondern es ist wirklich ein geteilter Prozess ist, der über die Verantwortung und die Motivation aller Beteiligten sich selbst manifestiert. Ja, ohne dass jetzt da Einzelne, was ist schon wichtig, dass es kollektiv ist, auf jeden Fall. Schon ein anarchistisches Projekt.
Ja, dann magst du vielleicht nochmal zum Schluss, bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, nochmal die Eckdaten sagen, wann, wie, wo und warum?
Also es geht im Prinzip darum, öffentlichen Raum zu nutzen. Es geht darum, das, was die einzelnen Gruppen für sich zu versuchen, im Großen umzusetzen, sprich auch eine Veranstaltung zu schaffen, wo sich die Trennung zwischen Konsumenten und Veranstalter auflöst, wo alle die Verantwortung tragen, wo alle mithelfen. Alle müssen gucken, was da passiert und nicht nur, ich gehe hin, ich will konsumieren und ist ja gar kein Spaß vorhanden. Von wegen den Spaß muss man selber generieren, muss man auch selber dazu beitragen. Von daher seid ihr alle herzlich eingeladen zu kommen. Die letzten beiden Male waren wirklich sehr schön. Die Leute also wirklich transformativen Charakter, ein starkes Gemeinschaftsgefühl, eben nicht auf Ausschluss beruhend, sondern auf Einschluss. Von daher kommt 15 Uhr Rathenauplatz am 6.11., am 11.06. Es geht dann los um die Zeile herum einmal. Um 8 Uhr werden wir wieder Rathenauplatz ankommen. Bis 22 Uhr wird Ende sein der Demonstration. Und wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt vorbei am Samstag. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sache werden.
Eins habe ich noch anzuhängen. Es gibt einen Twitter-Account, @Tagtanzdemo. Da werdet ihr dann zeitnah erfahren, wo die Demo sich gerade befindet, falls ihr später kommt oder sonst irgendwas. Und das Gleiche wird auf der Facebook-Veranstaltung passieren, dass quasi ein Livestream ein bisschen ermöglicht wird.
Ja, vielen Dank, Paul und Jan, für die Information zur Tanzbares Leben für alle Demo am kommenden Samstag. Wir spielen noch einen Song zum Abschluss.
Ja, machen wir, oder?
Ja, machen wir.
Okay, oder
wollen wir demokratisch abstimmen?
Ja, okay.
Ja, ich fand den gut.
Das ABS-Magazin verabschiedet sich hier mit seinen letzten Worten. Und für euch waren hier am Mikrofon der Torben und
der Andi.
Geil, oder?
Ja, und wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das, glaube ich, online tun. Andi, du kennst dich besser aus.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie die... Ach doch, absmagazin.de heißt.
Ja, ich kann mir das nie merken, das ist so kompliziert. Ja.
Also absmagazin.de nennt sich unsere Internetseite und hier geht es auch schon gleich weiter mit den mentalen Landkarten übrigens, also Mental Maps mit Virusmusik. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur gleichen Uhrzeit, gleicher Tag, Mittwoch, 16 Uhr, hier auf Radio X 91.8, das ABS-Magazin. Und es steht wie immer für Arbeit, Bildung und Soziales, gell? Dann, bis dann, ne?
Bis bald.
Bis bald, ja, tschüss.
ABS-Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht, aber mir, hätte man.